träumt Minetti. Eines Morgens wacht Marc mit der Idee auf, eine Suchmaschine zu entwickeln, mit der man findet, was es noch nicht gibt, träumt Minetti. Merkur. Dreimal jährlich ändert Merkur, der von allen großen Planeten am schnellsten die Sonne umkreist, seinen Kurs und zieht von Osten nach Westen statt von Westen nach Osten. Das führt dazu, dass es auf der Erde während einer Periode von ungefähr 3 Wochen verstärkt zu Irregularitäten kommt. Internationale Handelsabkommen scheitern, wirtschaftliche Fehlentscheide lähmen die Welt, neue Grenzkriege brechen aus, gleich mehrere Celebrities sterben, Tunnels stürzen ein, Staus materialisieren sich scheinbar aus dem Nichts, Reisekoffer landen in Kuala Lumpur oder Johannesburg statt in L.A. oder Sydney, wo sie hingehören. Noch mehr Missverständnisse als üblich prägen das Gespräch mit Familienmitgliedern und Arbeitskollegen. Briefe erreichen ihr Ziel nicht, das Kleingedruckte in Verträgen ist noch heimtückischer und das Notebook spielt verrückt. Kaum zu glauben, ruft Minetti, der im Stadtcafé sitzt und die Zeitung liest. Und da gibt es noch Leute, die es vorziehen, die Ursache für ihre Pannen bei sich zu suchen, statt sich wenigstens in dieser Hinsicht der unerklärlichen Allmacht des Universums anzuvertrauen. Fadenzähler. Tut dieser Marc eigentlich nichts anderes, als die Gehsteige und die Kaffeehäuser der Innenstadt zu frequentieren, den Annabelas, Letizias und Eminas nachzustellen und in den Perken der Stadt herumzulungern? Hat er nichts Gescheiteres im Kopf, als die Willis und Ritas von der Arbeit abzuhalten? Hat er ein üppiges Erbe angetreten und muss nicht, wie andere Leute, einer redlichen Beschäftigung nachgehen? Ein geistiges Erbe kann es jedenfalls nicht gewesen sein. Bleibt er von Zeit zu Zeit stehen, dann doch nur, um vergessene Einkäufe oder einen längst fälligen Anruf zu notieren, bestimmt aber kein neues philosophisches Axiom oder wenigstens einen Aphorismus. Und tut trotzdem so, als hätte er die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ein widerwärtiger Fadenzähler ist dieser Marc, ein Kleindenker, ein Quadrätchenkacker, brüllt Minetti und beschleunigt den Schritt, damit ihm keiner seine Bank im Zentralpark wegschnappt.
Annabelas Antwort. Mittagspause. Ein leichter Wind streicht über den Fluss. Er lässt Annabela einen Augenblick wohlig erschauern, während sich über ihren Schenkeln Hühnerhaut ausbreitet. Entspannt liegt sie auf jenem Holzrost an der Uferböschung, der männlichen Anwärtern ihren Ausschluss zur Milderung auf Englisch signalisiert «Only for women». 2 Meter neben ihr räkelt sich ihre Flussbadfreundin Emina Sindic auf einem Frottiertuch und arbeitet konzentriert an ihrer Bräunung. Eben wurde sie von ihr gebeten, ihr den Rücken einzucremen. Obwohl sie der Meinung ist, der Schutzfaktor 8 sei für Eminas helle Haut eindeutig zu niedrig und dass Sunshine 15 sie weit besser schützen würde, kommt sie der Bitte gern nach. Sie will ihr aber unbedingt einen Wechsel empfehlen. Annabela beginnt gerade, sich jenen Träumen hinzugeben, die sie für diese Mittagsstunde reserviert hat, als von der Dusche bei der Flusstreppe ein vertrautes, überlautes Brusten und Schnauben gegen den Vorsommerhimmel steigt. Damit Emina nichts entgeht, sagt sie, ohne den Kopf zu heben, halblaut: Marc. Sie weiß, dass ihre Freundin sich jetzt unauffällig auf einen Ellbogen stützen wird, um ihn besser beobachten zu können. Immer noch 3 bis 4 Kilo zu viel, sagt Emina mit ihrem im Gesundheitszentrum geschärften Blick für die Spannweite zwischen Magersucht und Übergewichtigkeit. Aber, wenn du mich fragst, sie stehen ihm ausgesprochen gut. Letzthin fragte mich im Kaufhaus eine Frau, die hinter ihm an meiner Kasse gewartet hatte, ob er Geheimagent sei, sagt Annabela schläfrig und lächelt mit geschlossenen Augen. Und? Was hast du gesagt? Fragt Emina mit unterdrückter Stimme. Das Brusten unter der Dusche verstummt, als wolle Marc die Antwort hören, auch wenn die Distanz dafür viel zu groß ist. Ja, sagt Annabela. Ritas Träume. Jedes Jahr beginnt Rita einige Wochen vor den Ferien zu träumen, sie sei eine Prinzessin. Manchmal eine schöne Gute und manchmal eine schöne Böse. Zwei Rollen, zwischen denen sie beliebig hin und her wechseln kann. Ihre Vision spielt in vertrauter Umgebung, nämlich im Stadtcafé. Die Rollen gegenüber der üblichen Situation sind vertauscht. Und sie, die Prinzessin, ist der einzige Gast. Die sonst von ihr verwöhnten Habitués schwirren als Bedienstete um sie herum und lesen ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Als schöne, böse Prinzessin hat sie ein ganzes Repertoire von Gemeinheiten auf Lager. Die bei weitem harmloseste, sie weiß den ersten Kaffee, der vor sie hingestellt wird, prinzipiell als laue Brühe zurück und schimpft, oder muss ich ihn am Buffet trinken, wenn ich ihn heiß will? Den Tee, den Notar d'Arbele besonders elegant servieren will, schüttet sie diesem mit einer geschickten Bewegung über den Hosenlatz. Oder sie schiebt ihre Tasche im letzten Augenblick in den Laufweg Minettis, nur um mit abgründigem Genuss zuzusehen, wie dieser mit einer hilflosen Schwalbe durch das Couloir segelt, den Boden küsst und die mitgeführten Gläser und Getränke mit Scherbengeklirr im Saal verteilt. Selbstverständlich lässt sie kein Trinkgeld liegen. Als schöne, gute Prinzessin tupft sie hin und wieder ein Distanzküsschen mit den Fingerspitzen Richtung Marc, was bei diesem zu ihrer Erheiterung Schweißausbrüche zur Folge hat. Wallungen geradezu. Sie tätschelt Celinda Cantors Hand, kneift Hermeling wohlwollend in die Wange und offeriert Carmelita Coltorti mehrere Schokoladeplätzchen statt des üblichen einen. Sie muntert Marc auf, wenn sich dieser wegen seines Übergewichts mit gequältem Gesicht und schmerzenden Füßen immer langsamer zwischen den Tischen bewegt. Kurz, sie ist die gute Fee, die für alle und alles ein Einsehen hat. Eine Rolle, gesteht sie sich ein, die bei weitem nicht so dankbar ist wie die andere. Je näher die Ferien rücken, geraten ihre Tagträume in einen immer heftigeren Widerstreit. Wenn sie jedoch die magische Linie erreicht hat, fallen sie wie Herbstlaub von ihr ab. Seit über 15 Jahren fährt sie an denselben Ort im Gebirge. Vielleicht denkt sie einmal kurz daran, dass es schön wäre, mit Minetti zu wandern oder mit Marc. Nur um sich dann erleichtert zu bestätigen, dass sich diese Frage gar nicht stellt.
Denkt Marc. Minetti würde sagen, das Problem sei einzig die Optimierung von Nähe und Distanz, denkt Marc.
Überfall. Es geht viel zu schnell. Ein etwa gleichaltriger Mann reißt Marc die Tasche von der Schulter. Marc, der die Abkürzung durch den Zentralpark ins Büro genutzt hat, vermag zwar noch nach dem Riemen der Tasche zu greifen, gerät dann aber aus dem Tritt und fällt vornüber. Hilflos starrt er dem Dieb nach, der mit kräftigem Abstoßen ansetzt, um über eine hohe Hecke das Weite zu suchen. Schon sieht ihn Marc stürzen, schon will er den Kerl schnappen, doch schafft dieser den Sprung mit bestürzender Leichtigkeit. Und weg ist er. Fassungslos sieht Marc, wie eine junge Frau, die auf der Umrandung des Wasserspiels sitzt, in die Hände klatscht, während er in Gedanken denselben Sprung wagt, jedoch kläglich scheitert, regt sich in ihm Schadenfreude, als er sich das Gesicht des Diebes beim Öffnen der Tasche vorstellt.
Cäsar. Als Marc eine Postkarte, die zur Eroberung Frankreichs gratuliert, an Gaius Julius Caesar, Palazzo Chigi, Roma schickte, rechnete er nicht ernsthaft mit einer Antwort. Doch kaum eine Woche später ist sie da. Caro Marc, grazie, Gallia est omnis, et per semper, divisa in partes tres, auguri, Cesare. Ob sich ein Postangestellter, der vielleicht sogar Cesare heißt, einen Scherz erlaubte? Müsste der Kerl nicht wegen seiner unerhörten Kompetenzüberschreitung zurechtgewiesen werden? Dann aber wird ihm mulmig. Wie ist es zu erklären, dass er mit derselben Post ein Protestschreiben aus dem Palais de l'Élysée erhält, vom französischen Präsidenten höchstpersönlich unterzeichnet? Scharf wehrt sich dieser, der sonst gerne anderen Ländern Zurechtweisungen erteilt, gegen ursprungsrechtliche Angriffe auf Frankreichs Autonomie. Geradezu übel wird ihm, als am selben Abend verschiedene Radiostationen aus dem an ihn gerichteten Brief zitieren. Im Internet findet er drei weitgehend übereinstimmende Agenturmeldungen: Agence France-Presse, AFP, Albanian Telegraphic Agency, ATA und Xinhua China News Agency. Frankreich erhebe einen weltweiten Alleinbewirtschaftungsanspruch auf Austernkulturen und Stopfgänsefarmen. Es werde nicht davor zurückschrecken, diesen Anspruch notfalls unabhängig von freund-nachbarschaftlichen Beziehungen auch mit kriegerischen Mitteln durchzusetzen. Beim Gedanken, er habe mit seinem Brief an GJC Erschütterungen mit seismischen Dimensionen ausgelöst, spürt er, wie ihn fiebrige Erregung erfasst. Lässt sich der angerichtete Schaden begrenzen? Eine Frage, mit der sich Politiker im Grunde in jeder wachen Stunde beschäftigen müsste? Mit einem Brief an Friedensstifter wie Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Jesus oder ganz anders? Mit einer Unerbittlichkeit, die er an sich bisher nicht kannte, setzt er sich an den Küchentisch und schreibt auf einer Ansichtskarte mit den Ruinen Trojas: Lieber Chinggis K., gratuliere herzlich zur Eroberung Russlands. Mach weiter so, dein Mark. Er adressiert sie mit Kreml Moskau und steckt sie in einen Umschlag. Nachdem er diesen eingeschrieben auf der Zentralpost aufgegeben hat, setzt er sich in ein Internetcafé. Er ist bereit, auch auf die kleinste Erschütterung im politischen Weltgeschehen erneut und mit der nötigen Schnelligkeit und Härte zu reagieren. Synergien. Mark steht vor dem Feinkostgeschäft Schober und betrachtet die Auslage, als ihn die Idee elektrisiert, Jagdmunition mit Gewürzmischungen zu verbinden. Zwar hat er mit der Jägerei nicht viel am Hut, doch ließe sich der beliebte Weitgang auf diese Art raffiniert mit einem wichtigen Teil der Gastronomie verbinden. Gelänge es, die neuartige Munition auch ballistisch noch zu verbessern, wären Synergien keine Grenzen gesetzt. Da Weidleute in aller Regel keine Vegetarier sind und Köche, die kein Blut sehen können, ihren Beruf verfehlt haben, würde eine klare Win-Win-Situation vorliegen. In einem reichen Sortiment wären die Namen der Gewürzmischungen auf den Jagdpatronen eingraviert, was diese nicht nur zu einer edlen Anmutung verhelfen, sondern auch auf deren Anwendung hinweisen würde. Falscher Hase, Thymian, Lorbeer. Wildgans mit dezentem Zimtaroma. Hirschpfeffer, Rosmarin, schwarzer Pfeffer, Knoblauch. Schon sieht Marc Gomestibel-Geschäfte mit einer beeindruckenden Abteilung Gewürzgeschosse und die Neuerungen gegenüber sonst zurückhaltender Waffenhandlungen immerhin mit einem Regal Geschossgewürze. Die synergetische Wirkung würde sogar zur Erschließung neuer Partnerschaften führen. In den Metzgereien fände sich neben den Gewürzgeschossen eine kleine, aber erstklassige Auswahl an Schusswaffen. Umgekehrt könnten Waffengeschäfte in Kühlvitrinen mit alpenländischem Rehrücken, Pekingente oder australischen Kängurusteaks aufwarten, präsentiert von einem munteren Jäger oder, noch attraktiver, einer selbstbewussten Jägerin. Man müsste Produktion und Vertrieb überhaupt in globalen Dimensionen sehen. Läuft dir ebenfalls das Wasser im Mund zusammen, wenn du die Schaufensterauslage von Schober betrachtest? Sagt jemand, der sich unbemerkt neben Mark gestellt hat. Aha, die Polizei, sagt er geistesgegenwärtig. Ich frage mich gerade, ob ich nicht einmal jene Gemüseterrine versuchen soll. Er zeigt auf appetitliche, fingerdicke Scheiben, die neben mehreren Wildterrinen liegen. Weidmanns Heil, Carmelita. Weidmanns Dank, mein lieber Mark. Die Coltorti zwinkert ihm verführerisch zu. Ist es dir nicht auch schon aufgefallen, wie oft wir einander begegnen? Kann das ein Zufall sein oder hier ist meine Telefonnummer. Mark betritt hastig das Feinkostgeschäft. Zwar lächelte ihm die Polizistin freundlich zu, doch fühlt er sich, als habe er eben einen Strafzettel bekommen.
Beratungsmandate. Wie zweckmäßig wäre es für David Beckham, den manche für einen Gott mit Ball und andere für einen androgynen Deppen halten, wenn er einen verlässlichen Berater wie ihn, Mark, zur Seite hätte? Ebenso täte es Not, solche Unterstützung George W. Bush und Cavaliere Berlusconi, dessen Vielseitigkeit so unbestritten ist wie die Einseitigkeit seines amerikanischen Kollegen, angedeihen zu lassen. In diese Kategorie fallen unter anderem Luciano Pavarotti, dessen Körperfülle noch eindrücklicher ist als sein Stimmvolumen, und Queen Elisabeth II., der mittlerweile ein ganzes Jahrhundert an der Spitze des englischen Königshauses zugetraut werden kann. Doch so sehr er sich auch bemüht, gelangt er jedes Mal zum selben Schluss. Beratung setzt Beratbarkeit voraus. Womit ihm nichts anderes übrig bleibt, als auf ein entsprechendes Mandat zu verzichten, egal wie hartnäckig man ihn auch bearbeiten wird. Blind. Die Galerie Finck ist bekannt dafür, der aufregendste Kunstort der Stadt zu sein. In ihrer aktuellen Ausstellung zeigt sie Bilder, die sich mit einem einzigen Motiv auseinandersetzen: Heuhaufen. Heuhaufen, allerdings in den unterschiedlichsten Stilen, im naturalistischen des französischen 19. Jahrhunderts, bei dem sichtlich Monet und Courbet Pate gestanden haben, bis zu einem Exemplar, das genauso gut ein Still aus einer aktuellen Videoarbeit sein könnte. Bei genauerem Betrachten erkennt Minetti, dass es stets derselbe Heuhaufen ist, stets im selben Licht, also um dieselbe Tageszeit gemalt. Das ist erstaunlich, setzt er an. Nicht wahr? Ergänzt die Galeristin, die sich unmerklich genähert hat. Die Künstlerin ist blind. Das Letzte, was sie gesehen hat, bevor der Vorhang fiel, wie auch ihre Bilder heißen, war dieser Heuhaufen. Seither ist er ihr einziges Motiv und sie will dabei bleiben, bis sie wieder sehen kann, sagt sie. Und wie stehen ihre Chancen? Was das Motiv betrifft, gut, sagt die Galeristin und wendet sich ab. Und Hühner. Pferde galoppieren, Fische schwänzeln, Hähne stolzieren, Katzen streunen, Wolf, Fuchs und Luchs schnüren, Hasen hoppeln, Taucher tauchen, Robben robben, Spinnen spinnen, Tiger tigern, Schlangen schlängeln, was aber tun Elefanten, Elefanten sie? Schmettern Schmetterlinge, Molchen Molche und Esel eseln sie? Hühnern Hühner? Nein, ruft Mark und atmet tief durch, das Huhn weiß, was tun. Dieses häusliche und durch pragmatisch fantasievolle Federvieh legt Eier, liefert Eier, Trinkeier, 3, 5, 7 Minuten Eier, pochierte Eier, Spiegeleier, verlorene Eier, Ostereier, Rühreier. Er verneigt sich auf seinem kleinen Balkon und nimmt mit beiden Armen winkend die ihm entgegenbrandenden Ovationen entgegen. Mit einer theatralischen Geste gebietet er Ruhe und fährt fort. Kaminfeger, Kaminfegern, Stadtgärtner, Stadtgärtnern, Minister, Ministern, Minettis, Minettieren, Brustforscher, Brustforschern, Kafkaleser, Kafkalesern, CEOs, CEOen. Auch wenn es oft besser wäre, sie würden ebenfalls Eier legen. Und da ich mich jetzt hungrig geredet habe, werde ich mir ein paar von diesen ästhetisch vollkommensten Vertretern des primären Sektors in die Pfanne hauen, ruft er nach einer Kunstpause mit weithin schallender Stimme gegen den Zentralpark. Eier, nicht CEOs, Willi!
Blitzschnell. Bei Gängen durch die Stadt In Warteschlangen, auf Bahnsteigen, in der Untergrundbahn, auf Rolltreppen oder im Zentralpark, manchmal sogar allein zu Hause, dreht sich Minetti so schnell um, dass er sich selbst überrascht. Doch die Befürchtung, etwas Wichtiges zu verpassen, bestätigt sich nicht. Selbst wenn der auslösende Drang nur schwer zu stillen sein wird, zieht er in Betracht, seine Versuche bis auf Weiteres einzustellen. Ist es dafür aber nicht schon zu spät? Vermag er überhaupt noch anders zu reagieren, als sich, egal was er tut, plötzlich willenlos herumzuwerfen? Ist es nicht besser, das einmal Angefangene, moderat, weiterzuführen, um es unter Kontrolle zu halten? Blitzschnell wirbelt er herum. Wie immer. Hat er die Post durchgesehen, gibt sein Telefon die ersten Takte des Hochzeitmarsches von Mendelssohn zum Besten. Hat er fertig telefoniert, melden sich elektronische Briefe mit einem aufdringlichen »You've got mail«. Während er antwortet und sich dabei mit seiner Webcam filmt, klingelt ihn die Nachbarin an die Wohnungstür, will Zwiebeln und zerhackt diese darauf nebenan so lautstark, dass er solidarisch mit ihr zu heulen beginnt. Der Dackel auf dem Balkon über ihm bellt sämtlichen Dackeldamen des Quartiers ein Ständchen. Am Fernsehen laufen die Fortsetzungen der Serien vom Vortag. Im Theater, in das er sich am Abend flüchtet, sieht es auch nicht besser aus. Shakespeare. Auf dem Heimweg durch den Zentralpark rennt er in Parkchef Willi hinein, der sich wie üblich eine Zigarette anbieten lässt. Im Stadtcafé, dem rettenden Hafen, versuchen sich Hermeling und Lelli mit ihren Kanzlei- bzw. Militärgeschichten, die sich wie ein Ei dem anderen gleichen, zu übertrumpfen. Aufatmend setzt er sich an seinen Platz, bestellt wie immer, wenn er so spät noch auftaucht, einen Cognac und legt seine Hand, als Rita diesen vor ihn hinstellt, mit zartem Druck auf ihre. »Nichts nimmt ein Ende«, seufzt Mark. »Endlich Feierabend«, sagt Rita, seufzt ebenfalls und zieht ihre Hand unter seiner weg, wie immer. Monströse Vorstellung. Eines Morgens erwacht Mark mit der Vorstellung, alle Menschen seien Päpste. Hilflos, ohne das Licht anzudrehen, versucht er, die Konsequenzen abzuschätzen. Aus jedem Fenster, an jeder Ecke, ja selbst im Zentralpark, würde ziel- und maßlos der Segen erteilt. Endloses Gemurmel würde sich wie eine Grundwelle in die ohnehin schon zu laute Welt mischen. Und was wäre mit den Frauen? Dürften sie endlich den Segen spenden? Würden Kirchen noch benötigt? Oder hätte jeder seine eigene, der Bischof den Dom, Willi seine Gerätehalle, Rita das Stadtcafé? Allein schon diese Vorstellung, Willi, ein Papst, oder Annabela, Lelli, Hermeling. Wie verhielte es sich mit den 10 Geboten? Würden sie augenblicklich revidiert? Würden alle, wenn sie in einem neuen Land ankämen, den Boden küssen? Ließe sich jeder und jede in einem Gehäuse aus Panzerglas herumchauffieren, den Zölibat verteidigend, Fruchtbarkeit predigend, das Verkehrsproblem endgültig unlösbar machend? Alle wären unfehlbar, auch Minetti? Mark, der sich der Tatsache bewusst ist, nur schlecht mit Kritik, vor allem gerechtfertigter, umgehen zu können, stürzt mit glühendem Kopf zum Fenster. Beide Flügel gleichzeitig aufreißend, wedelt er mit den Armen und murmelt lateinische Worte, von denen er nicht einmal geahnt hat, dass sie in ihm schlummerten.
Das waren Christoph Keller und Heinrich Kuhn, mit Stadtgeschichten aus Mark und Minetti, aufgenommen in Solothurn am 2. Mai 2008.